Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Heute bei mir zu Gast in Simple Smart Buildings Joel Schmalnauer, Tischlermeister und Lehrer an der HTL in Hallstatt. Joel Schmalnauer ist auch Hörer des Podcasts Simple Smart Buildings und er hat mich angesprochen, einerseits, dass er manche Inhalte kritisch sieht, aber dass auch er aktiv zum Podcast was beitragen möchte und hat das Thema Doppelfenster, Pfostenstockfenster vorgeschlagen. Vielleicht einmal als Einstieg für unsere Hörerinnen und Hörer zur Begriffserklärung Pfostenstockfenster. Das Pfostenstockfenster gehört ja zur Familie der Doppelfenster. Es ist meines Wissens nach der einfachste Typ des Doppelfensters. Das heißt, zwischen den beiden Fenstern ist nur ein Stock, der aus einem Pfosten gebildet wird, sodass die Innenflügel nach innen aufgehen und die Außenflügel nach außen.
Genau so ist es, ja.
Es gibt natürlich dann weitere Fenstertypen, wo es komplizierter wird, aber wir haben heute ganz bewusst diesen einfachen Fenstertypus und du besitzt ein Haus in Bad Gäusern. Bei dem Haus gibt es auch eine Werkstätte und die Werkstättenfenster hast du saniert, also das ist ein Gebäude. Wann wurde diese Werkstätte errichtet?
Ja, die Werkstätte besteht aus zwei Teilen. Der alte Teil, den hat mein Großvater in den 50er Jahren errichtet und er hat sich dann nochmal um mehr als das Doppelte quasi erweitert in den späten 70er, Anfang 80er Jahren.
Und diese Erweiterungen haben jeweils die typischen Fensterkonstruktionen der Zeit gehabt. Es gibt ein nebenstehendes Wohnhaus und auch im Wohnhaus wurden in ähnlichen Zeiträumen Neubauten bzw. Erweiterungen durchgeführt. Welche Fenstertypen gibt es dort?
Es ist so, dass im Wohnhaus in den 50er Jahren die Pfostenstockfenster eingebaut wurden und im Zuge der Erweiterung des Wohnhauses in den 70er Jahren hat man diese Pfostenstockfenster herausgenommen, mein Großvater, hat sie aber nicht, wie es heute vielleicht üblich wäre, dann verheizt oder verschmissen, sondern er hat diese alten Pfostenstockfenster, die fürs Wohnhaus vielleicht nicht mehr ideal waren, in die Werkstätte eingebaut.
Also letztlich nicht ein Upcycling, eigentlich ist in einem gewissen Maße ein Downcycling. Ich kenne das noch von der Kleidung her, dass man früher quasi die neue Kleidung oder die allerneueste Kleidung war das Sonntagsgewand, dann wurde es zur Werkstagskleidung, zum sogenannten Veritag-Gewand und dann hat es quasi noch einmal ein Downgrading war dann Richtung Arbeitsgewand, dann vielleicht noch für sehr grobe Arbeiten, zum Beispiel fürs Betonieren und das Ende dieser Kleidungsstücke war dann als Putzfetzen. Also das ist quasi so eine Nutzungskaskade von der höchstwertigen Nutzung bis zur minderwertigen, aber eben nicht, dass das neue Produkt im Müll gelandet ist. Und ich finde sehr schön, dass dieser Gedanke von deinem Großvater bei den Fenstern angewandt wurde und dass du diesen Gedanken aufgegriffen hast und eigentlich weiterführst.
Ja, mir war es im Prinzip auch sehr wichtig, diese Pfostenstockfenster zu erhalten. Es war dann eben so, dass die Pfostenstockfenster in etwa 70 Jahre alt waren, wie ich mir dann überlegt habe, wie es mit diesen Fenstern weitergehen soll, weil sie doch vielleicht einerseits durch mangelnde Wartung, aber auch sicher durch starke Witterungseinflüsse, gerade auf der Südseite mit sehr starker Sonneneinstrahlung, waren doch die Außenflügel sehr stark verwittert.
Also wie war da konkret das Schadensbild an der Südseite durch, wie sagst du, 70 Jahre intensive Sonneneinstrahlung?
Es war einfach so, dass einerseits bei den Holzteilen die Farbe abgeblättert ist mit der Zeit und dadurch, dass das einfach nicht laufend gewartet wurde und wieder ausgebessert wurde, ist dann natürlich die Feuchtigkeit und die starke Sonneneinstrahlung direkt auf das Holz drauf. Und hat dann das Holz auch schon geringfügig. Ich sage mal, es war jetzt nicht dramatisch, aber doch beschädigt. Und auch bei den Verglasungen, eben die ganzen Kittstellen, also außen das Glas, ist beim Pfostenstockfenster klassischerweise mit einem Fensterkitt versiegelt. Und dieser Kitt hätte auch auf jeden Fall schon vor längerem ausgetauscht werden sollen.
Vielleicht jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer, der Fensterkitt, der Leinölkitt, dieser Leinölkitt, das ist ein traditioneller Kitt, ist eine Mischung aus Kreide, aus Kreidepulver und aus Leinölfirnis. Und natürlich gerade bei starker UV-Bestrahlung diffundiert das Leinöl aus dem Kitt aus. Der Kitt wird immer härter, versprödet und bröckelt letztlich ab. Das heißt, hier wäre zum Beispiel eine Pflegemaßnahme gewesen, diesen Leinölkitt etwa alle 3 bis 5 Jahre mit Leinölfirnis. Man braucht eigentlich nur ein Tuch in Leinölfirnis tränken und diesen Leinölkitt mit diesem Tuch wieder mit Leinöl einreiben und dann wird quasi das ausdiffundierte Leinöl ergänzt, vielleicht in Klammer dazu, aufpassen bei diesem Tuch, das nicht zusammengeknüllt im Innenraum liegen lassen, weil das kann sich bei Leinölfirnis selbst entzünden, also dieses Tuch quasi auch im Freien ausgebreitet ausdiffundieren lassen.
Und eben dann dadurch, dass die schon doch ein bisschen beschädigt waren, war dann für mich die Frage, nur mal diese Flügel aufwendig zu restaurieren oder dann doch einen anderen Weg zu wählen. Und für mich war aber, ist nie in Frage gekommen, eigentlich diese alten Fenster zur Gänze herauszureißen. Einerseits wäre es für mich nie in Frage gekommen, da Kunststofffenster einzusetzen. Und dann moderne Holzfenster oder Holzalufenster sind doch preislich sehr hoch angesiedelt. Und das wäre einfach für ein Werkstättengebäude doch ein zu starker Luxus gewesen.
Es gibt tatsächlich, da gehen wir fast in die Architekturtheorie zurück, der römische Architekt und Architekturtheoretiker Vitruv hat eine Kategorie eingeführt, wo es um die Angemessenheit geht. Was ist einem Gebäude angemessen? Und da denke ich, dass diese Angemessenheit bei einer Werkstätte, dass man einfach sagt, die Werkstätte ist ein dem Wohnhaus gegenüber untergeordneter Bereich, so wie man eben am Sonntag eine andere Kleidung trägt als zum Arbeiten. Und so ist auch die Angemessenheit der Bauteile für eine Werkstätte auf einem etwas niedrigeren Niveau. Vielleicht ist das bei uns heute in der Architektur verloren gegangen, dass man hier nicht mehr genau unterscheidet, was ist jetzt diesem Gebäude angemessen. Und da sind es einfach die einfacheren Fenster, die Fenster mit dem nicht so guten U-Wert, die nicht so aufwendig sind.
Und es wäre natürlich ein sehr aufwendiger Prozess, diese Pfostenstücke, die rundherum mit Mörtel eingeworfen waren ins Bauwerk, wenn man die herausgerissen hätte, das wäre doch ein sehr starker Einschnitt in die Bausubstanz und auch sehr aufwendig. Darum habe ich dann entschieden, die Pfostenstücke zu belassen und die Außenverkleidung, also außen die Verkleidung, die auf den Pfostenstock aufgesetzt ist und dann mit der Fassade abschließt, und die Flügel auszutauschen und nachdem ich ja Tischler bin, selbst diese neuen Flügel anzufertigen.
Dein Gedanke der Pfostenstöcke, die ins Gebäude eingebaut sind und eigentlich auf eine sehr gute Weise eingebaut sind, nämlich mit einer rein mineralischen Mörtelbindung. Heute wird dieser Einbau vor allen Dingen mit PU-Schäumen durchgeführt. Das heißt, du hättest quasi durch das Herausreißen der Stöcke eigentlich einen guten mineralischen oder einen gut haltbaren mineralischen Einbau durch einen Einbau ersetzt, der vielleicht im Neuzustand einen besseren U-Wert besitzt, aber sicher nicht die lange Haltbarkeit besitzt als eben eine Einmörtelung.
Ja, und vielleicht auch noch ein Aspekt bei der Werkstätte. In meinem Fall ist es ja so, dass ich wirklich die Werkstätte nur für meine privaten Projekte nutze, also ich habe keinen gewerblichen Aspekt. Und ich nutze sie natürlich nur zeitweise. Also wenn ich auch wirklich jetzt Zeit habe, zum Beispiel am Wochenende, und in diesen Arbeitsphasen beheize ich dann die Werkstätte mit einem Holzofen und der heizt eigentlich den Raum relativ rasch auf. Die Werkstätte kühlt einfach nach der Arbeit sehr rasch wieder ab, was grundsätzlich auch kein Problem ist.
Oder was tät sich Abfallrecycling der kurzen Wege? Also die Holzabfälle, die in der Tischlerei anfallen, werden vielleicht mit 4 Meter Weg, wandern sie in den Ofen und werden thermisch verwertet und heizen deine Werkstätte.
Genau, das ist natürlich nicht ausreichend, aber alles, was anfällt, wird dann direkt dann in den Ofen vor Ort verbrannt. Und eben jetzt haben wir auch nicht die großen Ansprüche an verschiedene Bauteile. Es ist die ganze Werkstätte auch ungedämmt, was mir überhaupt kein Problem ist, weil ich eben diese Werkstätte ja nur zeitweise nutze und es sich gar nicht auszahlen würde, jetzt da thermische Maßnahmen vorzunehmen. Oder auch der Aspekt, dass die besseren Fenster vom U-Wert her sich gar nicht auszahlen würden, weil ja im Prinzip die paar Tage, die ich sie benutze, beheize ich sie und dann brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Heizmaterial. Aber die meiste Zeit darf die Werkstätte sowieso abkühlen.
Und du bist ja bei deiner handwerklichen Arbeit körperlich tätig und ich glaube, da brauchst du ja nicht so hohe Temperaturen. Da wird dir ja durch deine Tätigkeit, durch die körperliche Arbeit warm.
Genau, die Wohlfühltemperatur, gerade im Winter, ist bei mir so zwischen 15 und 17 Grad eigentlich in der Werkstätte. Das ist vollkommen ausreichend, wenn ich einen Pullover anhabe oder so. Man muss ja nicht immer im kurzen Leiberl arbeiten. Und da ist eher die Problematik im Sommer, wenn dann wirklich lange und viele heiße Tage hintereinander sind, dass sich die Werkstätte dann zu stark aufwärmt, dass es im Sommer zu warm wird.
Aber jetzt vielleicht noch mal zurück zu den Fenstern. Du hast die Entscheidung getroffen, die Fensterstöcke zu belassen. Die sind eben auch 70 Jahre alt und wie war deren Erhaltungszustand?
Ja, die Fensterstöcke waren eigentlich in einem tadellosen Zustand. Da war der Anstrich größtenteils noch vollkommen in Ordnung.
Was war das für ein Anstrich? War das nur ein Ölanstrich oder war es schon ein Lackanstrich?
Ich kann das im Detail gar nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass das Abschleifen des Anstriches sehr viel Aufwand war. Der war extrem hart,
ja,
der Anstrich, und hat sich wirklich nur sehr, sehr schwer abschleifen lassen.
Würde ich eher auf einen Lack tippen, weil alte Ölanstriche, da diffundiert ja auch aus dem Ölanstrich der Leinölfirnis aus und die kreiden dann ab, die werden eher weich, fast ein wenig staubig, aber das war ein sehr harter Spröderlack.
Ja.
Hat es Rissbildungen gegeben oder Südseite war der Unterschied, verschiedene Himmelsrichtungen?
Also ich habe grundsätzlich die Fenster in der Werkstätte nur süd- und westseitig, ja, wo ja die Bedingungen doch relativ ähnlich sind.
Ja.
Und es waren vereinzelt Risse, aber den Großteil, was ich ausgebessert habe mit einem Kit, waren eigentlich die Löcher der alten Beschläge, weil ich neue Beschläge verwendet habe. Und da habe ich die alten Beschläge eben die Löcher ausgebessert und im Zuge dessen die Risse, die gewesen sind, auch. Aber grundsätzlich das Holz in einem tadellosen Zustand.
Und das Abschleifen mit einem Handbahnschleifer oder ist der zu grob mit einem Zylinderschleifer?
Ich habe den Großteil mit einem Exzenterschleifer.
Ja.
Ich habe versucht, auch das Material abzubeizen, das hat überhaupt nicht, ja, funktioniert.
Auch das ist ein Hinweis auf einen Kunstharzlack. Ölfarben ließen sich gut abbeizen. Also mit Eznatronlauge zum Beispiel ließe sich ein Ölanstrich gut abbeizen. Wobei man jetzt dazu sagen muss, wenn Sie einen bestehenden Ölanstrich wieder mit Öl erneuern möchten, ist es überhaupt nicht notwendig, den vollkommen abzuschleifen, sondern lediglich anzuschleifen, wieder mit Leinölfirnis einstreichen, damit wieder ein Leinölfirnis-Depot im Holz ist und dann wieder mit einem Ölanstrich. Das ist eigentlich das Unaufgeregteste. Aber in dem Fall, ich denke, es war besonders unangenehm, die Felze zu schleifen.
Die Felze habe ich tatsächlich nachgefräst mit der Oberfräse.
Ja, also für unsere Hörerinnen und Hörer, dieser sogenannte Pfostenschock, das sind Holzpfosten, vielleicht in Deutschland wäre eher die Bezeichnung Bohlen gebräuchlich, und die sind 4 cm, 5 cm stark.
Ich habe es heute nochmal nachgemessen. Mit dem, was ich rechne, dass sie eingeputzt sind, wären sie mindestens 70 mm
stark. Also wirklich starke, massive Stöcke. Und in die ist an der Innenseite ein Falz eingefräst. Und ein Falz ist eigentlich im Querschnitt eine L-förmige Eintiefung, die lediglich dazu dient, dass die Fensterflügel möglichst formschlüssig dann an den Stock anschließen, um die Zugluft zu reduzieren.
Genau, ja.
Und diese L-förmige Vertiefung natürlich hier die Farbe herauszubekommen, das heißt hier ausfräsen. Oberfräse funktioniert aber auch nicht bis ins Eck.
Genau, da habe ich dann mit Stemmeisen quasi händisch nachgearbeitet.
Ja. Das heißt, die Felze sind ein bisschen größer geworden.
Sie sind ein bisschen größer geworden, das habe ich auch einfach bei den neuen Flügeln berücksichtigt, dieses Maß, und habe das dann entsprechend die Flügel angepasst.
Das ist natürlich das Tolle, wenn man selbst Tischlermeister ist und dann die Flügel letztlich noch macht. Hast du dich bemüht, mehr oder weniger die Stöcke zu standardisieren, oder war jeder Flügel dann eine Maßanfertigung für den Stock?
Also grundsätzlich habe ich das Ganze in zwei Etappen angegangen. Ich habe zuerst einmal die Außenverkleidungen und die Außenflügel gefertigt. Und da habe ich mir relativ leicht, weil ich die Außenverkleidungen, quasi das Innenmaß der Außenverkleidungen, ja den Falz vorgeben. Und dann habe ich quasi vielleicht geringe Abweichungen zum Stock, womit sich das Falzmaß in der Breite ein bisschen ändert bzw. unterschiedlich ist. Aber da, wo die Flügel einschlagen, das habe ich mit der Außenverkleidung relativ gut standardisieren können.
Vielleicht jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer, da wird sich jetzt vielleicht jemand fachkundiger gedacht haben, naja, geht es nicht schon ein bisschen Richtung Rahmenstock, wenn man eine letztlich Außenverkleidung draufgibt? Ist die Außenverkleidung falzbildend oder gibt es da im Stock den Außenfalz oder gibt es nur einen Innenfalz?
Nein, es ist der Stock quasi ist bündig mit der Fassade eingesetzt.
Ja.
Und die Außenverkleidung sitzt sowohl am Stock als auch auf der Fassade und macht damit quasi die Bauanschlussfuge auch zu. Dadurch, dass die Außenverkleidung ein bisschen größer ist als die Stockinnenlichte, bildet sich durch die Außenverkleidung der Falz.
Und vielleicht der Unterschied zum Rahmenstockfenster wäre der, dass beim Rahmenstockfenster der außenliegende Rahmen kleiner ist als die Stocklichte, sodass es dadurch möglich ist, dass der Außenflügel nach innen einschlagen kann.
Genau, ja.
Darum ist es quasi vom Typ das Pfostenstockfenster, obwohl jetzt der äußere Falz nicht durch Einfräsung in den Fensterstock erzeugt wird, sondern durch eine falzbildende Verkleidung, wobei, glaube ich, dann die Falzdimensionen, die Falzmaße innen und außen annähernd gleich sind.
Ja, genau. Und daher war eben bei den Außenflügeln, haben wir das gewisserweise ein bisschen standardisieren können,
ja.
Vor allem die Höhen und in den Breiten dann auch gewissermaßen. Und bei den Innenflügeln habe ich wirklich nach Nachfräsen dieser Felze jeden Stock noch einmal vermessen und dann die Flügel entsprechend angepasst.
Ja, ich finde es auch sehr interessant, die Fenster sind ja unterschiedlich. Das heißt, es gibt einen Fenstertyp, der ist so ziemlich genau 1:1 proportioniert und dann gibt es einen schmäleren. Das heißt, das sind einfach im Haus waren unterschiedliche Fenster an unterschiedlichen Stellen eingebaut und die sind ja dann an der Werkstätte, sind ja dann quasi zum Teil an der Südseite zwei unterschiedlich breite Fensterstöcke zu einem Fenster kombiniert.
Es war ihm ein Anliegen, meinem Großvater in der Werkstätte, gerade da, wo man direkt arbeitet, also wo die Hobelbank steht, möglichst viel Belichtungsfläche zu schaffen und hat dann eben zwei Fenster mit einem Standardmaß für ein Wohnhaus nebeneinander eingesetzt und hat dadurch eine größere Breite und damit mehr Belichtungsfläche geschaffen. Und eben er hat sich da einfach der Maße bedient, die vorhanden waren, und dadurch sind zum Teil breitere und schmälere Fenster nebeneinander kombiniert.
Und ich denke, das ist ein sehr schöner Gedanke und den findet man in der historischen Architektur zu einer Zeit, als einfach das Baumaterial, die Bauteile noch so wertvoll waren, dass nicht ein Planer quasi auf dem Papier einfach Proportionen plant und festlegt, wie das Gebäude aussehen soll und dann wird das Gebäude nach diesem Plan gefertigt, sondern dass es ein Gebot des sparsamen Umgangs mit dem Material ist, dass man sich anschaut, was ist vorhanden, was habe ich und was kann ich aus dem Material machen. Und wenn ich an mein eigenes Haus denke, eigentlich, es sind die schönsten Lösungen, die Lösungen, mit denen ich jetzt eigentlich die meiste Freude habe, das sind die Lösungen, wo ich nur noch ganz wenig Material hatte, wo ich wirklich sehr, sehr sorgfältig überlegen musste, wie kann ich aus dem Vorhandenen etwas machen, was meinen Ansprüchen möglichst weit gerecht wird. Und dieser sparsame Umgang und dieser kreative Umgang mit Altteilen, denke ich, erzeugt eine sehr interessante Architektur.
Ja, das sehe ich auch so. Und eben mein Großvater war sehr sparsam, natürlich der Zeit geschuldet. Es sind einfach immer wieder, freut man sich an diesen Dingen, wo man einfach sieht, dass Material sinnvoll verwendet worden ist.
Vielleicht jetzt auch noch, die Außenflügel war der Bestand nicht mehr brauchbar und du hast den Entschluss gefasst, neue Außenflügel anzufertigen. Allerdings hast du mir im Vorgespräch erzählt, das Holz, aus dem du die Außenflügel gefertigt hast, ist fast so alt wie der Bestand.
Ja, es war so, dass mein Großvater, wie gesagt, in den 70er Jahren ja das Haus erheblich umgebaut hat, das Wohnhaus. Und im Zuge dessen war natürlich ein neuer Dachstuhl nötig. Für diesen Dachstuhl hat er ein Holz selbst gemacht, quasi im Wald. Ja, er hat dann nicht einfach den Holzauszug vom Dachstuhl dem Sägewerk gegeben und gesagt, schneid's mir das draus, sondern er hat dann gemeinsam mit dem Sägewerkbesitzer diese Stämme begutachtet und hat dann aus den schönsten Stämmen Pfosten schneiden lassen, eben nicht Bauholz, sondern Tischlerholz. Und der hat quasi, ich würde sagen, eine smarte Materialauswahl. Für den Dachstuhl braucht man kein perfektes Holz. Da reicht ein durchschnittliches Bauholz vollkommen. Und er hat eben die schönsten Stämme hat er ausgewählt und hat daraus dann Tischlerholz schneiden lassen. Und dieses Tischlerholz war so schön, dass es ihm bei all seinen Projekten eigentlich zu schade war, es zu verwenden. Weil auch beim durchschnittlichen Möbel ist nicht zwingend notwendig, das beste Holz zu nehmen, das wirklich durchgehend astrein ist, die perfekten stehenden Jahresringe hat und einen geraden Faserverlauf. Und gerade diese Aspekte sind aber bei diesen Fensterflügeln sehr wichtig gewesen, weil man da sehr zarte Proportionen, also wir sprechen bei den Fensterflügeln, die sind 40 mm breit und 32 mm stark, also sehr zarte Profile, zusätzlich noch zu den Felsen, die dann ausgefräst werden. Und natürlich, wenn man in so einem Profil dann einen Ast drinnen hat, würde das den Fensterflügel erheblich schwächen.
Und es geht beim Fensterflügel natürlich um Formstabilität. Das heißt, damit das Fenster über lange Jahre dicht bleibt, braucht man Holz mit absoluter Formstabilität. Und das bekommt man einerseits bei der Holzauswahl, wie du vorher gesagt hast. Der Stamm darf nicht drehwüchsig sein. Das kann man sehr leicht erkennen, wenn man aus dem Stamm, wenn er jetzt beim Sägewerk liegt, aus dem Kambium einen Faden herauszieht. Wenn der quasi in Stammlängsrichtung verläuft, ist das Holz geradwüchsig. Wenn dieser Faden aus dem Kambium quasi wie eine Spirale um den Stamm läuft, weiß man, der ist drehwüchsig. Und beim Einschneiden, beim sogenannten Scharfschnitt, hat es einen Sinn, wenn man in der Mitte des Stammes einen Pfosten mit 50 oder 60 mm Stärke herausschneidet, wo genau in der Mitte des Pfostens der Kern drinnen ist, dass man dann in einem zweiten Arbeitsgang diesen Pfosten auftrennt, dass man den Kern dann herausnimmt, dass es dann quasi eine zentrale Zone von 5x5 cm mit dem Kern gibt, das das absolute Brennholz und ungeeignete Holz ist. Und dann anschließend ist das perfekte Holz, finde ich ja auch schön, dass bei dieser Art des Einschnitts das allerschlechteste und das allerbeste Holz eigentlich direkt nebeneinander ist.
Ja, und wie dann eben zur Sprache gekommen ist, dass diese Flügel eventuell zum Tauschen wären, hat mein Großvater gesagt, er hat da eben dieses perfekte Holz, das jetzt 40 Jahre im Stadel gelagert wurde bei ihm. Und für dieses Projekt möchte man nahelegen, eben dieses Holz zu verwenden und auch von ihm eben die Freigabe, jetzt dieses perfekte Holz für mein Projekt zu verwenden.
War für dich ein Unterschied in der Verarbeitung, ein Holz, das schon so lange gelegen ist? Hast du bei der Verarbeitung das Gefühl gehabt, das ist anders zu verarbeiten, das ist spröder? Waren da irgendwelche Beobachtungen?
Im Prinzip ist es so, dass eben einmal beim Holzzuschnitt vielleicht ein bisschen mehr staubt, aber vor allem, weil eben da vielleicht über die Jahre auf der Oberfläche sehr viel Staub sich angesammelt hat und eben dann nach dem ersten Aushobeln, wenn einem wirklich einmal diese oberste Schicht wegkommt, eigentlich darunter hat man dem Holz keinen Unterschied angekannt. Und das ist, glaube ich, auch, wenn er im Stadel gelagert, würde ich mal sagen, in etwa Holzfeuchte von 14%.
Ja.
Und ja, dementsprechend war das ja immer in einem idealen Bereich fürs Holz.
Und das zukünftige Klima in der Werkstatt entspricht ja ziemlich dem, also es wird sich beim fertigen Fensterflügel die Holzfeuchtigkeit kaum ändern.
Kaum, ja.
Zur Holzart, war das Fichte oder Lärche?
Es war Fichte.
Das heißt, du hast dich getraut, also du hast ein so hochwertiges Fichtenholz. Welche zusätzlichen Maßnahmen zum konstruktiven Schutz der Außenflügel hast du noch angewandt?
Also grundsätzlich einmal baulich ist natürlich ein Dachvorsprung vorhanden. Klassisches Gebäude im Salzkammergut, also nicht wie man jetzt vielleicht moderne oder auch am Land draußen die Gebäude kennt mit sehr wenig Dachvorsprung. Also da sind bei allen Fenstern, sage ich einmal, mindestens so 80 cm Dachvorsprung. Und dann direkt bei den Fenstern habe ich auf die Verkleidungen noch einmal eine Leiste aufgesetzt, die quasi im oberen Bereich, dem Falzbereich, noch einmal zusätzlich vor einem Schlagregen schützt. Mit einer Tropfnase, das heißt, es trifft der Schlagregen oben auf diese Leiste auf und tropft dann von dieser Leiste vor dem Fenster ab und kommt nicht oben in die Fensterkonstruktion hinein.
Da kommen wir jetzt wirklich in das Detail der Tischlerkonstruktion. Es gibt ja an sich die Tischlerregel, wenn man einen Rahmen, also so wie diese Stockverkleidung, ich nehme an, du wirst die Verbindung einer Schlitz- und Zapfenverbindung gewählt haben. Oder wie hast du die Rahmen verbunden?
Die Außenverkleidungen,
ja,
habe ich im Prinzip gerade mit einem Flachdübel verbunden und dann mit einem sehr hochwertigen Multifaserkleber, einem glasfaserverstärkten Klebstoff, verklebt, wasserfest. Der ist vor allem für Hirnholzverleimungen hochzertifiziert. Aber bei den Flügeln dann selbstverständlich Schlitz- und Zapfenverbindungen.
Aber dennoch gibt es ja diese Tischlerregel, dass die vertikalen Friese durchlaufen sollten, während die horizontalen Friese bei den vertikalen Friesen enden. Aber natürlich genau bei so einer Stockaußenverkleidung oben wäre es ja sinnvoll, wenn man das horizontale Fries durchlaufen lässt, um eben an der Oberseite keine Hirnholzfläche zu exponieren.
In dem Fall habe ich die Außenverkleidungen auf Gärung gefertigt,
ja,
wodurch im Prinzip gar keine Hirnholzfläche,
ja,
da,
ja,
ist.
Und die Gärung hast mit diesem Flachdübel und mit einem entsprechend eigentlich schon Kleber, oder?
Ist ein Kleber, ja.
Ja. Und die Abdeckung mit der Tropfnase ist nicht oben aufgesetzt, sondern auch wieder an diese Rahmenkonstruktion angesetzt. Ich nehme an, ebenfalls mit dieser Flachdübelkonstruktion und Verklebung.
Die ist im Prinzip stumpf verklebt,
ja,
und von hinten verschraubt zusätzlich.
Ja.
Also,
ja,
mit Schrauben befestigt und wasserfest an die Verkleidung verklebt.
Und die gesamte Stockaußenverkleidung ist dann mit Schrauben an den Stock befestigt.
Genau, mit Edelstahlschrauben direkt auf den Stock aufgeschraubt.
Und dann war also Stöcke saniert, Stockverkleidung standardisiert. Und dann konntest du ja mehr oder weniger standardisierte Außenflügel anfertigen. Der Außenflügel traditionell gilt ja die Regel, bei einem Doppelfenster der Innenflügel dicht, sodass möglichst kein Kondensat in den Stockbereich, in den Scheibenzwischenraum oder in den Flügelzwischenraum eindringen kann. Der Außenflügel eher undicht, dass allfälliger Dampfüberdruck über den Außenflügel oder über die Fugen des Außenflügels nach außen ausdiffundieren kann. Wie waren die alten Beschläge?
Ja, die alten Beschläge, die waren zum Teil so Beschläge, die direkt in den Stock eingeschlagen wurden und dann seitlich mit einem Metallstift gesichert, also im Prinzip mit einem Nagel.
Also sprich Nussbänder.
Genau.
Ja.
Und
also Fitschenbänder.
Für die neuen Flügel habe ich mich dann entschlossen, dass ich da klassische Anuba-Einbohrbänder, die quasi in die Außenverkleidung eingebohrt und dann eingeschraubt werden.
Da ist ja der Vorteil einer gewissen Einstellbarkeit. Ich kenne also auch diese Einstellbänder, diese Fitschenbänder. Einerseits ist es ja, erfordert es, denke ich, ein hohes handwerkliches Geschick, auch das Arbeiten mit dem Fischbandeisen. Und letztlich gibt es keine Einstellmöglichkeit. So wie die Beschläge eingebaut sind, so ist es.
Genau, und bei den Anuba-Bändern gibt es eben die Möglichkeit, durch ein weiteres Eindrehen der Bänder den Anpressdruck der Flügel zu erhöhen oder eben in die andere Richtung das Band ein bisschen herauszudrehen und dann eben hat man mehr Luft zum Stoppen.
Und letztlich ist es natürlich, jetzt unter Anführungszeichen sind es nur Drehflügel, das heißt mit dieser Beschlagstechnik ist natürlich keine Kippfunktion möglich. Aber es ist halt Intermediate Technology, also eine über Jahrhunderte bewährte, gute mittlere Technologie.
Genau, und man muss auch sagen, da kann im Prinzip nicht viel hinwerden.
Ja.
Was bei den modernen Fensterbeschlägen ja durchaus, vor allem dann auch bei größeren Fensterflügeln, die dann schon sehr viel Gewicht haben, gerade auch mit der Dreifachverglasung, doch, sage ich mal, über die Jahre die Beschläge stark mitgenommen werden, über das Gewicht und das Auf- und Zumachen. Und bei diesen alten Fenstern, die im Prinzip nach 70 Jahren ja die Beschläge tadellos funktioniert haben.
Und das Problem ist, dass man bei modernen Beschlägen nach 20, 30 Jahren sehr oft die Bestandteile nicht mehr bekommt, wenn man sie ergänzen möchte.
Das ist richtig, ja.
Möglicherweise ist aber da der 3D-Druck, dass man mehr oder weniger die erforderlichen Bestandteile im AutoCAD zeichnet und dann mit einem 3D-Drucker in Metall nachdruckt.
Das könnte in den nächsten Jahren durchaus eine Marktnische sein.
Der Schließmechanismus, also wir haben jetzt die Drehbeschläge mit diesen Einschraubbändern, mit diesen Anuba-Bändern, das Schließen der Fenster, es ist zweiflügelig, muss man dazu sagen, bei einem sogenannten Mittelschlag. Gibt es da bei den Flügeln eine Schlagleiste auch noch?
Ich habe jeweils im Außenbereich eine Schlagleiste auf, geleimt und geschraubt, um eben diese Fuge zwischen den beiden Flügeln nochmal zusätzlich abzudecken. Im Prinzip hält dann quasi der eine Flügel den anderen durch eine Falzkonstruktion und dieser zuerst öffnende Flügel ist mit Sturmhaken im Prinzip sehr einfach innen in den Stock verschlossen. Also man öffnet oben und unten jeweils einen Sturmhaken und dann können wir die beiden Flügel nach außen öffnen.
Und da gibt es ja auch noch eine gewisse Einstellmöglichkeit, weil der Sturmhaken ist ja wieder beweglich an einem Schraubgloben befestigt und durch das Eindrehen dieses Schraubglobens kann man ja letztlich auch noch den Abstand des Sturmhakens zu zweiten Schraubgloben, der quasi im Fensterstock eingeschraubt ist, kann man, glaube ich, auch noch leicht einstellen. Und hast du bewusst die Außenflügel quasi nicht so scharf eingestellt?
Ja, ich meine, es ergibt sich durch die Konstruktion, sage ich einmal, von allein dadurch, dass die Außenverkleidungen relativ genau angefertigt sind, aber doch eben dann die alten Stöcke eine gewisse Luft haben, ergibt es sich im Prinzip von allein, dass die nicht hundertprozentig dicht sind. Und natürlich habe ich es so eingestellt, dass sie sich gut schließen lassen und sie nicht sperrt, wodurch ja auch ein gewisser Luftdurchzug dann von allein wird.
Öffnest du diese Fenster überhaupt? Oder werden diese Fenster häufig geöffnet?
Ich habe mir im Prinzip gerade, sage ich einmal, für die Sommermonate, wo es sehr heiß wird, habe ich mir dann im Prinzip ein Fenster ausgesucht, wo ich gesagt habe, das ist gegenüber von der Eingangstür und da kann ich mir eine gute Querlüftung ermöglichen, damit ich gerade am Abend, wenn es kühler wird, eine Querlüftung mache und die heiße Luft nach draußen bringe. Und bei diesem Fenster haben wir dann zusätzlich lange Sturmhaken montiert, dass ich quasi die Flügel im geöffneten Zustand fixieren kann und sie eben nicht vom Wind dann auf und zugeschlagen werden.
Da wäre ja gerade, weil du am Beginn unseres Gesprächs vom thermischen Zustand dieser Werkstätte berichtet hast, dass eher das Problem ist die sommerliche Überhitzung. Bei diesem System, das du jetzt vorgestellt hast, wäre es ja auch möglich, statt der Außenflügel hölzerne Jalousien zu fertigen, in dem Fall auch wieder standardisiert, weil ja die Außenrahmen ein Standardmaß besitzen oder dein Standardmaß. Und du könntest ja letztlich ganz klassisch in der heißen Jahreszeit die Außenfenster durch eine hölzerne Jalousie austauschen und im Winter dann wieder die Außenflügel.
Das wäre grundsätzlich möglich. Hier müsste man eben diese Außenjalousien anfertigen. Ich sage mal aber, während ich in der Werkstätte arbeite, müsste ich sie trotzdem öffnen wegen der Belichtung. Ja. Also möchte man dann nicht im Sommer, wenn es eigentlich schöne natürliche Belichtung gibt, dann wieder drinnen ins Licht auftragen müssen, weil man doch eben bei der Arbeit eine gute Belichtung braucht.
Aber du könntest letztlich mit der vorhandenen Aufspreizstange die Jalousie bei der Arbeit aufspreizen.
Bei diesem einen Fenster, wo ich es so ausgeführt habe, war das möglich.
Und es wäre vielleicht, also sollten die Sommer, wir wissen ja nicht wirklich, wie die nächsten Sommer werden, aber sollten die Sommer immer heißer und die Sonne immer aggressiver werden, hat das System, und das finde ich spannend, hat das System das Potenzial, dass man relativ leicht quasi noch mit dem System Jalousie ergänzen kann. Man muss nicht, man könnte, und ich glaube, auch das ist ein sehr spannender Aspekt dieser mittleren Technologie. Und ich glaube, ich würde das Pfostenstockfenster schon auch zu diesen mittleren Technologien zählen, auch mit den beschriebenen Beschlägen, dass man eigentlich relativ flexibel damit bleibt.
Ja, im Prinzip, das ist überhaupt kein Problem, dass man das nachrüstet, kann man sagen.
Genau, also das ist ja eigentlich ein schöner Gedanke und vor allen Dingen kannst es du. Du hast natürlich den Vorteil, dass du das Handwerk der Tischlerei beherrschst, dass du in einer Gegend bist, wo es Holz gibt, dass du auf dem Haus ein Holzbezugsrecht hast, also dass du eine Werkstatt mit Maschinen hast. Du bist eigentlich bezüglich Nachrüstung extrem autonom.
Ja, genau. Es ist im Prinzip mein ganzes Leben in den letzten Jahren besteht daraus, dass ich mir eigentlich die Materialien, die ich im Haus oder ums Haus brauche, selbst fertige. Auch das ganze Mobiliar vom Wohnhaus. Und im Prinzip ist die Werkstätte eigentlich, wie gesagt, nur dazu da, dass ich meine eigenen Projekte umsetze.
Und das finde ich ist ja ein sehr schöner Gedanke. Ich muss sagen, ich habe natürlich eine sehr große Sympathie, weil ich eigentlich mein Leben da schon auch gespiegelt sehe. Ich muss jetzt dazugeben, ich bin die Tischlerei nicht gelernt. Ich bin gelernter Holzbildhauer und quasi ich habe nur so eine Basis-Tischler-Ausbildung. Also ein wirklich gelernter Tischler wird es natürlich mit einem etwas milden Lächeln sehen. Und trotzdem war es mir im Leben eigentlich wichtig und schön und ich bin jetzt in meinem Lebensbereich eigentlich mit sehr viel selbstgefertigten Möbeln, aber auch Bautischlerarbeiten umgeben. Es ist ein gutes Gefühl, hier unabhängig zu sein und sich diese Dinge selbst machen zu können. Es ist einerseits, glaube ich, das sind für mich diese drei Aspekte, einfach einmal das Gefühl der Selbstbestimmtheit, ich bin unabhängig. Dann ist es natürlich für mich ein ökonomischer Aspekt. Ich hätte mir diese Vollholzmöbel, die mich jetzt umgeben, nie leisten können. Und der dritte Aspekt, denke ich, ist schon auch der ökologische Aspekt. Also es ist letztlich, was du magst, ist ja Möbelproduktion der kurzen Wege. Das heißt, das Holz, aus dem du deine Möbel fertigst, ist zum größten Teil in deiner Heimatgemeinde gewachsen.
Die Bereiche, die aus dem Weichholz sind, weil das Holzbezugsrecht in der Regel bekomme ich da jetzt ein Material aus Fichte oder Tanne. Alles, was dann Laubholz ist, ich habe vieles aus einem heimischen Nussbaum oder aus einer Esche gefertigt. Das habe ich dann natürlich zugekauft.
Der Einschnitt erfolgt im Regelfall auch in der Heimatgemeinde?
Genau. Wird mit einem eigenen Traktor in der Regel transportiert.
Die Trocknung erfolgt an der Luft, letztlich also durch Sonnenenergie.
Natürliche Trocknung im eigenen Garten.
Die Abfälle werden, wie vorher besprochen, auf sehr kurzen Wegen thermisch verwertet und wärmen deine Werkstatt im Winter. Und die Dinge sind sehr schön.
Ja, und man fühlt sich wohl in dem, was man selbst gemacht hat. Und man eben die Freiheit hat, dass man alles genau so macht, wie man es sich selbst vorstellt. Und das zu einem erschwinglichen Preis. Also ich muss jetzt nicht zu einem Tischler hingehen und ihm meine Wünsche diktieren und er macht es dann hoffentlich so, sondern vor allem kann ich auch im Prozess nochmal Anpassungen machen. Wenn man manchmal im Prozess draufkommt, dass vielleicht doch anders besser wäre, dann kann man im Prozess das nochmal ändern.
Und ich glaube auch, was bei mir war, das Fehler machen. Einfach durch eigene Fehler lernen. Ich sehe natürlich, wenn ich durchs eigene Haus gehe oder wenn ich die eigenen Möbel anschaue, sehr, sehr viele Fehler, wobei ich sogar mit zunehmendem Alter meine Fehler lieb gewinne. Und aus diesen Fehlern beim Selbermachen lerne und vielleicht machen mich die Fehler, die ich selbst gemacht habe, toleranter gegenüber Fehlern, die andere machen.
Ja, ich meine, es liegt in der Natur des Menschen, dass er die eigenen Fehler eher rechtfertigt als die Fehler des anderen. Und wenn ich im eigenen Gebäude natürlich Bereiche habe, wo vielleicht eigene Fehler vorliegen, lacht man vielleicht drüber. Und wenn man vor einem Professionisten, der vor Ort war, einen Fehler sieht, dann ärgert man sich drüber, oder?
Ja, vielleicht ist es auch der Unterschied, weil man für die eigene Arbeitsleistung nicht so viel bezahlen muss.
Das spielt sicher auch eine Rolle.
Joel, ich danke dir sehr, sehr herzlich für das Gespräch. Würde dich bitten, wenn du wieder mal ein Thema hast, von dem du das Gefühl hast, das würde in den Podcast Simple Smart Buildings passen, bitte melde dich wieder.
Ja, sehr gern, hat mich sehr gefreut.
Danke. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024, Bad Ischl, bieten wir Ihnen im Salzkammergut heuer Workshops zu Arbeitstechniken der Simple Smart Buildings an. Es wird dabei ums Kalkbrennen, Kalklöschen und den gekonnten Umgang mit Kalkmörtel gehen. Sie lernen, alte Kastenfenster wieder in Stand zu setzen und besuchen Häuser, die von ihren Besitzern renoviert worden sind. Zum Abschluss der Workshop-Reihe im Herbst 2024 können Sie von international renommierten Profis die Lehmbautechnik in Theorie und Praxis lernen. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie für den einen oder auch für mehrere Workshops begeistern könnten. Alle Termine, den Workshop-Folder zum Download und den Link zur Anmeldung finden Sie auf der Startseite meiner Website www.idam.at.